War mal.
Wo Geschichte zum Abenteuer wird. Willkommen, ihr Neugierforscherinnen und Entdecker. Heute öffnen wir die Tür zu einem Londoner Labor, in dem der Geruch von Seife, Tinte und warmem Staub hing. Dort wartete eine vergessene Glasschale und mit ihr etwas Unerwartetes.
In dieser Geschichte geht es um Geduld, Scharfblick und einen Moment, in dem ein kleines Detail den Mut hatte, groß zu werden. Es wird aufregend, überraschend und herzlich, denn es geht um Leben, die gerettet wurden.
Manche Entdeckungen entstehen nicht durch lautes Tüfteln, sondern durch leises Hinsehen. Ein Urlaub, ein Fenster, ein Staubkorn und ein Kreis, der plötzlich leer blieb. Was bedeutete dieser stille Rand aus Nichts?
Diese Folge ist für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die gern staunen. Sie ist spannend, aber freundlich und zeigt, wie aus einer winzigen Spur ein Hoffnungsschimmer wurde, der um die Welt reiste.
Und nun ruft jemand, der die Kunst des Erzählens so beherrscht wie andere die Kunst des Forschens. Er führt mitten hinein in Mikrowelten und große Entscheidungen.
Vorhang auf für unseren Geschichtenerzähler und für Alexander Fleming, den Mann, der einen stillen Zufall hörbar machte.
London, am Ende eines warmen Sommers, im Labor des St. Mary's Hospital. Die Fenster stehen einen Spalt offen, die Luft riecht nach Desinfektionsmittel und feuchtem Papier. Auf den Tischen liegen Petrischalen in ordentlichen Stapeln, dünnes Glas, rund wie kleine Teiche. Ein Mann mit ruhigen Augen, Alexander Fleming, tritt näher. Er hebt eine Schale an das Licht, betrachtet milchige Trübungen, die wie Wolken aus Bakterien wachsen. Zwischen all den grauen Punkten liegt ein seltsamer Rand, ein heller Gürtel, als hätte jemand eine unsichtbare Grenze gezogen. In der Mitte ein weicher, blasser Fleck, ein Schimmel. Unscheinbar und doch eigensinnig. Die Uhr tickt. Der Gasbrenner zischt. Ein gewöhnlicher Vormittag und doch ein Augenblick, in dem die Welt stiller wirkt, als lausche sie, ob jemand bemerkt, was hier anders ist. Bevor dieser helle Rand erschien, war da ein Weg voller Umwege. Alexander Fleming wuchs auf einem Bauernhof in Schottland auf, zwischen nassem Gras, Schafsrufen und dem stetigen Murmeln eines Baches. Er lernte genau hinzusehen. Eine Spur im Schlamm. Eine Veränderung im Licht. Später studierte er Medizin und kam unter den wachen Blick von Almroth Wright, einem Pionier. Im Ersten Weltkrieg arbeitete er in Feldlazaretten. Er sah, wie starke Desinfektionsmittel nicht nur Bakterien schwächten, sondern auch das Gewebe schädigen konnten. Das nagte an ihm. Jahre danach entdeckte er Lysozym, ein Enzym in Körperflüssigkeiten, das Bakterien angreifen kann. Ein neuer Gedanke wuchs. Vielleicht gab es in der Natur sanfte Gegner, die Feinde der Krankheit, ohne die Heilenden zu verletzen. Ein Gedanke, der nie ganz verschwand. Nun, nach einigen Ferientagen, kehrt er zurück. Auf seinem Tisch ruhen Schalen mit Staphylokokken, kleinen runden Bakterien, die Eiterinfektionen verursachen können. Wahrscheinlich hatte ein Windstoß eine Spore in eine der Schalen geweht, vielleicht von einem unscheinbaren Schimmelfleck, der irgendwo im Gebäude gedieh. Niemand kann es mit Sicherheit sagen. Aber jetzt liegt dieser blasse Schimmel in der Mitte einer Schale. Und rundherum bleibt eine Zone frei von Bakterien, sauber wie frischer Schnee. Fleming neigt den Kopf. Er dreht die Schale langsam. Der Rand ist deutlich. Er betrachtet weitere Schalen. Nur diese eine zeigt den merkwürdigen Gürtel des Nichtwachstums. Es ist kein lautes Geheimnis, kein Knall. Es ist Stille. Ordnung inmitten des Durcheinanders. Und diese Stille ruft nach einer Erklärung. Fleming beginnt zu prüfen. Er nimmt ein Stück des Schimmels und setzt es auf neue Schalen, in denen Bakterien wachsen. Wieder bildet sich ein heller Hof, eine Zone, in der die Bakterien aufhören zu gedeihen. Er testet verschiedene Arten, misst Abstände und beobachtet Ränder. In seinem Notizbuch entstehen Zeilen wie kleine Leiterstufen, die hinaufführen zu einem Namen: Penicillium notatum, ein Schimmelpilz, der etwas abgibt, das Bakterien hemmt. Das, was da hinaus diffundiert, nennt er Penicillin. Es ist empfindlich. mag weder Hitze noch starke Säuren. Und doch ist da diese Wirkung deutlich genug, um nicht zu verschwinden. Fleming spürt Neugier und Vorsicht zugleich. Wenn Natur sanft kämpft, könnte Heilung auch sanft werden. Der Gedanke ist kühn und zart zugleich. Er versucht, die wirksame Substanz einzufangen, aber sie ist launisch. Wärme bricht sie, falsche Lösungen schwächen sie. Fleming arbeitet mit der Geduld eines Uhrmachers, doch das Uhrwerk will nicht recht greifen. Er notiert gewissenhaft, fotografiert, vergleicht. Dann veröffentlicht er im Jahr 1929 einen Artikel im British Journal of Experimental Pathology. Darin beschreibt er Penicillin und seine erstaunliche Fähigkeit, Bakterien zu hemmen, ohne die Zellen des Körpers so stark zu schädigen wie harte Desinfektionsmittel. Einige Forscher lesen es, nicken und legen es beiseite. Andere übersehen es. Die Welt bewegt sich weiter. In Krankenhäusern werden weiterhin kleine Wunden zu großen Gefahren. Der helle Rand im Glas hat noch nicht gelernt, wie er durch die dicken Mauern der Praxis dringen kann. Damals konnte ein kleiner Schnitt gefährlich werden. Bakterien drangen in Wunden, entzündeten Blut und Lunge, machten Fieber, ließen Menschen schwach zurück. Ärzte taten, was sie konnten. Sie reinigten, verbanden, hofften. Manchmal half es, manchmal nicht. In dieser Welt des Abwägens steht Flemings Arbeit wie ein leiser Vorschlag im Hintergrund. Ein Vorschlag, der sagt, vielleicht gibt es etwas, das gezielt gegen Bakterien wirkt, ohne den Rest zu zerstören. Ein Funken, der noch keinen Ofen hat. Es ist ein Gedanke, der Geduld verlangt und Mitstreiter. Und während die Jahre weiterrollen, wartet die Schale mit dem hellen Rand in den Seiten eines Journals, als hätte sie ihre Stimme gedämpft, um auf den richtigen Moment zu warten. In Oxford, Jahre später, stoßen Howard Florey, Ernst Boris Chain und Norman Heatley auf Flemings Veröffentlichung. Sie arbeiten in einem Labor, das nachts so still sein kann wie ein schlafender Garten, doch in ihren Köpfen klirren Ideen. Sie versuchen, Penicillin zu reinigen, seine flüchtige Natur zu zähmen. Sie bauen seltsame Apparaturen, nutzen sogar Bettpfannen als Behälter fürs Extrahieren, weil sie gut zu reinigen sind. Es riecht nach Alkohol, nach feuchtem Metall und frisch gewaschenen Kitteln. In den Fluren hallen Schritte, die eilig und hoffnungsvoll klingen. Sie konzentrieren die Substanz, Tropfen für Tropfen, und prüfen ihre Wirkung. Der helle Rand aus Flemings Schale beginnt, eine Stimme zu bekommen. Kräftiger, tragfähiger, näher am Krankenbett als je zuvor. Zuerst kommen Versuche mit Mäusen. Eine Gruppe erhält Penicillin, eine andere nicht. In den kleinen Körpern wütet eine Infektion. Stunden vergehen, die Uhr tickt, Notizen füllen Seiten. Am Morgen liegt Hoffnung zwischen den Zeilen. Die Mäuse, die Penicillin bekommen haben, leben, die anderen nicht. Es ist kein Triumph mit Fanfaren, sondern ein stilles, ernstes Nicken. Etwas funktioniert. Jetzt erhält der Gedanke Hände und Füße, doch das nächste Hindernis steht sofort vor der Tür. Wie gewinnt man genug von dieser empfindlichen Substanz, um einen Menschen zu behandeln? Der helle Rand wird zum schmalen Pfad, auf dem die Forscher Schritt für Schritt vorangehen müssen. In Oxford liegt ein Polizist namens Albert Alexander im Bett. Eine Infektion hat sich von einer kleinen Wunde ausgebreitet. Sein Körper kämpft schwer. Florey und sein Team entscheiden, Penicillin zu geben. Die ersten Tage sind wie Sonnenstrahlen nach Regen. Das Fieber sinkt, die Wunde wirkt ruhiger. Doch die Vorräte gehen schnell zur Neige. Die Forscher sammeln sogar den Wirkstoff aus dem Urin zurück, um ihn wieder zu verwenden. Es reicht nicht. Die Infektion kehrt zurück, stärker als zuvor. Albert Alexander stirbt. Trauer legt sich auf das Labor, aber dahinter steht eine klare Entscheidung. Diese Substanz muss in größeren Mengen verfügbar werden. Die Arbeit bekommt den Charakter eines Versprechens, das eingelöst werden will. Die Suche nach Menge führt über Ozeane. In den Vereinigten Staaten, in Peoria, arbeiten Forscher in großen Räumen mit Tanks, in denen Mikroben schwimmen wie unsichtbare Fische. Sie füttern den Schimmel mit Maisaufschluss, einem nahrhaften Sud aus der Industrie. Eine Mitarbeiterin namens Mary Hunt bringt eines Tages eine besonders fruchtige, verschimmelte Melone mit. Auf ihr wächst ein Schimmel, der mehr Wirkstoff produziert als zuvor gesehene Stämme. Aus Penicillium notatum wird in der Arbeit bald Penicillium chrysogenum, kräftiger, ergiebiger. Maschinen summen, Flaschen klirren, Dampf atmet durch Rohre. Die feine Idee aus einer kleinen Schale wird zu einer Flut, die man leiten kann, vorsichtig, mit Geduld und viel Erfindungsgeist. Mitten im Zweiten Weltkrieg reisen Fläschchen und Ampullen über Kontinente. Soldaten mit infizierten Wunden erhalten Penicillin. Patientinnen mit Lungenentzündung bekommen Hoffnung. Kinder mit Blutvergiftung die Chance, wieder aufzustehen. Die Wirkung ist wie ein Vorhang, der sich hebt. Plötzlich sind Infektionen behandelbar, die früher zu oft verloren gingen. Ärzte lernen, Dosierungen zu planen, Labors lehren Verfahren, Fabriken lernen, sauber und stetig zu produzieren. Das Wort Antibiotikum beginnt in Gesprächen zu schimmern. Was als leiser Rand im Glas begann, wird zu einer Linie, die Leben und Tod trennt und immer öfter auf der Seite des Lebens verläuft. In einem feierlichen Saal, Jahre später, stehen drei Männer nebeneinander. Alexander Fleming, Howard Florey und Ernst Boris Chain. Sie erhalten den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin im Jahr 1945. Der Applaus klingt wie ein warmer Regen nach einer langen Dürre. Fleming wirkt zurückhaltend. Er weiß, dass sein Blick den ersten Funken sah. Aber er weiß auch, dass Florey, Chain und ihre Teams daraus ein Feuer machten, das Häuser wärmen kann. In seiner Rede warnt Fleming, dass falsche, zu geringe Gabe von Penicillin-Bakterien widerstandsfähig machen kann. Es ist der Ton eines Mannes, der nicht nur feiert, sondern weiter denkt. An Verantwortung gegenüber einer Entdeckung, die den Menschen dient. Das Penicillin wirkt, weil es die Mauern der Bakterien schwächt. Diese winzigen Wesen tragen eine Schutzhülle, eine feste Wand. Penicillin stört den Bau dieser Wand. Und die Zellen platzen wie Seifenblasen, wenn der Druck von innen steigt. Körperzellen besitzen eine andere Haut. Sie bleiben verschont. Gegen Viren hilft Penicillin nicht, denn Viren haben keine solche Wand. So lernen Ärztinnen und Ärzte zu unterscheiden, wem sie helfen wollen und womit. Das ist keine Magie, sondern eine freundliche List der Natur, die sorgfältig angewendet sein will. Aus einem Schimmelpilz wird ein Werkzeug, präzise wie eine Lupe, die das Richtige scharf und das Falsche unscharf macht. Der Ursprung jener ersten Schimmelspore bleibt wahrscheinlich ein Rätsel. Vielleicht trug ein Staubkorn sie durch das halb geöffnete Fenster. Vielleicht kam sie aus einem anderen Raum, getragen von Luft, die nie stillsteht. Wichtig ist, was dann geschah. Ein wachsamer Blick hielt inne. Ein Mensch mit Erfahrung sah, dass das Gewohnte hier nicht gewöhnlich war. Kein lauter Triumph, sondern eine ruhige Frage: Warum wächst hier nichts? Die Antwort reifte langsam, über Jahre, von der Einzelbeobachtung zur klinischen Anwendung, von einer Handvoll Tropfen zum Fluss durch Schläuche und Flaschen. So wurde ein Zufall zu einem Anfang, weil jemand ihn ernst nahm. Wie ein Faden zieht sich der Blick für das Kleine durch Flemings Leben. Auf dem schottischen Land lernte er, wie Wetter sich in Pfützen spiegelt, wie ein loses Brett knarrt, bevor es bricht. In London lernte er, wie eine Bakterienkolonie aussieht, wenn sie gesund ist und wie, wenn etwas Unsichtbares sie stört. Er bevorzugte klare Beobachtungen vor großen Reden. Seinen Arbeitsplatz nannten manche unordentlich, doch seine Augen arbeiteten ordentlicher als jedes Regal. Er sah, was zählte. Das machte ihn nicht zu einem einsamen Helden, sondern zu einem Lichtsucher, der anderen den Weg zeigen konnte, wenn die Zeit reif war. Eine kleine, fast heitere Randnotiz. Fleming kam einst an das St. Mary's Hospital, auch weil er dort im Schützenverein aktiv war. Die Zielgenauigkeit, die man dort übt, passte zu seinem Wesen. Er zielte nicht nur mit der Hand, sondern mit dem Verstand. Als Forscher suchte er das Zentrum, die Stelle, an der ein Phänomen verwundbar war. Lysozym zeigte ihm einen Weg. Penicillin zeigte ihm eine Tür. Er öffnete sie, soweit er konnte, und andere trugen das Licht weiter. Diese Art von Zusammenarbeit, in der viele Hände ein Werk vollenden, macht Wissenschaft zu einem langen, verlässlichen Atemzug. Es heißt oft, die entscheidende Schale sei vergessen worden. Wahrscheinlicher ist, sie blieb während einiger Tage stehen, während Fleming fort war. Bei der Rückkehr ging er seine Arbeit durch, wie ein Gärtner Beete prüft. Da fiel ihm der helle Rand auf. Kein Zufall ohne jemanden, der ihn bemerkt. Kein Fund ohne einen, der zweimal hinsieht. In diesem Stillstand zwischen Gehen und Wiederkommen lag der Keim einer Revolution. Weder Getöse noch Glanz, sondern die Geduld eines Forschers, der seine Schalen ernst nimmt und seine Notizen pflegt, machten aus einer Beobachtung eine Entdeckung. Schimmel klingt im Alltag nach Brot, das zu lange lag, oder nach vergessenen Resten. Doch die Welt der Mikroben ist vielfältig. Einige machen krank, andere sind nützlich. Penicillium, der Pilz der Geschichte, produziert eine Substanz, die Bakterien stört, aber Menschen hilft. Die Natur mischt Gegensätze in kleinsten Räumen, feuchte Krume und scharfe Kraft. In der Küche riecht Schimmel muffig, im Labor riecht er nach Möglichkeit. Die Kunst besteht darin, die Richtigen zu erkennen. Fleming, Florey, Chain und Heatley schauten genau hin. Sie gaben dem Nützlichen einen Weg in Ampullen, in Spritzen, in Behandlungen, die rasch handeln, wenn Gefahr heranwächst. In den Städten jener Jahre veränderte sich etwas. Ärzte begannen, Penicillin behutsam einzusetzen. Menschen, die gestern noch mit hohem Fieber lagen, atmeten heute ruhiger. Werkstätten, Schulen, Familien spürten, wie Krankheit nicht mehr immer länger blieb, als sie sollte. Natürlich gab es Grenzen, natürlich gab es auch andere Erkrankungen. Aber ein großer Schatten bekam Risse. Der Weg von der Schale im Londoner Labor zu den Krankenbetten in vielen Ländern war nicht gerade. Er war verschlungen, mit Rückschritten und neuen Einfällen. Gerade deshalb wog jeder Fortschritt so schwer. Die Herstellung lernte sauber zu sein. Kessel wurden gewaschen, Leitungen geprüft, Filter gewechselt. Wissenschaftler verbesserten Stämme des Pilzes, fanden Wege, die Ausbeute zu steigern. Die Flüssigkeit in den Behältern schäumte leise, als würde sie atmen. Am Ende jedes Tages klangen Kisten voll Ampullen wie kleine Versprechen, die klirrend auf Reisen gingen. Krankenhäuser nahmen sie in Empfang. Pflegende verstauten sie sorgfältig. Ärztinnen planten Behandlungen. Ein Netz entstand, das von Labors über Fabriken bis in Krankenzimmer reichte. Es war die Organisation einer Idee, die groß geworden war. Fleming blieb auch nach den Ehrungen ein wachsamer Beobachter. In seinen Schriften mahnte er, Penicillin klug zu verwenden. Bakterien sind erfinderisch. Werden sie zu schwach behandelt, lernen sie, sich zu wehren. Diese Einsicht gehört fest zur Geschichte. Jede große Gabe verlangt kluges Handeln. Und so leben Entdeckung und Verantwortung nebeneinander, wie zwei Hände, die zusammen ein Werkzeug halten. Die eine findet, die andere bewahrt, was gefunden wurde. Beide braucht es, damit Hoffnung von heute auch morgen noch wirkt. Am Ende steht ein Bild. Ein Raum, in dem Glas leise an Glas stößt, ein Mann, der eine Schale gegen das Licht hält und ein heller Rand, so schlicht wie ein Kreidestrich. Aus diesem Rand wurde ein Weg für viele. Alexander Fleming entdeckte, was Natur bereitstellte. Florey, Chain, Heatley und viele weitere gaben ihm Form und Reichweite. Gemeinsam veränderten sie die Medizin, behutsam, konsequent, mit offenen Augen. Der Duft von Desinfektionsmittel und Papier weicht einem anderen, dem Atem von Menschen, die gesund werden. So bleibt die Erinnerung nicht nur an einen Zufall, sondern an die Kunst, ihn zu sehen und an den Mut, ihm zu folgen.